Hörspiele. Ein Podcast der Bregenzer Festspiele.
Die Werke im Fokus dieser Folge: Gioachino Rossinis Der Ehevertrag und Giacomo Puccinis Gianni's Kiki.
Der Zufall spielt eine so große Rolle in unserem Lebensgange. Ich war mit 13 Jahren zur Opernstagione in Sinigallia als Maestro al Cembalo engagiert. Ich fand da eine Sängerin, welche nicht übel sang, aber so recht zur unmusikalischsten Sorte gehörte. Eines Tages machte sie in einer Arie eine Kadenz von einer harmonischen Abenteuerlichkeit, die alles überstieg, bei der ich mich des Lachens nicht enthalten konnte. Sie beklagte sich bei ihrem speziellen Protektor, dem von Seiten der Stadt an der Spitze des Theaters stehenden Herrn. Ich hätte das Publikum durch mein Benehmen zum Lachen gereizt. Ich wurde zum gestrengen Herrn beschieden und sehr heftig von ihm angefahren. Aber ich ließ mich nicht einschüchtern und die Sache nahm eine andere Wendung. Ich setzte ihm meine harmonischen Beschwerden auseinander, überzeugte ihn von meiner Unschuld. Und anstatt mich ins Gefängnis zu schicken, fasste er die lebhafteste Neigung zu mir und sagte mir schließlich, wenn ich einmal weit genug sei, um eine Oper komponieren zu können, so möge ich mich an ihn wenden und er werde mich eine schreiben lassen. Ihm verdanke ich meine erste Scrittura in Venedig.
Dies schreibt Gioachino Rossini über die Entstehung von La Cambiale di Matrimonio, zu Deutsch Der Ehevertrag. Es ist der erste von zwei Einaktern, die das diesjährige Opernstudio der Bregenzer Festspiele im Theater am Kornmarkt präsentiert. Über die Entstehung des Werkes kursieren neben dieser noch weitere Anekdoten, nach denen ein befreundetes Künstlerehepaar dem gerade einmal 18 Jahre alten Rossini zu seiner ersten öffentlich aufgeführten Oper verholfen habe. In Rossinis Erinnerung klingt das deutlich heroischer. In jedem Fall ist es aber eine beachtliche Leistung, in so jungen Jahren die erste Oper zur Aufführung zu bringen. Und Der Ehevertrag ist nicht einmal Rossinis erste Opernkomposition. Schon zuvor hatte er sich an einer anderen Oper versucht. Demetrio e Polibio sollte jedoch erst 1812 in Rom uraufgeführt werden. In der Zeit zwischen seinem ersten und zweiten Opernwerk komponiert Rossini vornehmlich Kirchenmusik und beschäftigt sich intensiv mit Orchestration. Sinfonia a Pio Instrumenti Obbligati Concertata heißt das Instrumentalwerk, aus dem er später die Ouvertüre für La Cambiale di Matrimonio erschafft. Rossini zitiert sich typischerweise häufig selbst und auch einige Stellen aus dem Ehevertrag verwendet er wiederum weiter. Il Barbiere di Siviglia enthält beispielsweise Teile einer Arie von Fanny, einer der Hauptpersonen in unserer Oper. Aber worum geht es nun eigentlich? Wir befinden uns im Haus des englischen Kaufmanns Tobias Mill. Er verhandelt mit seinem kanadischen Geschäftspartner Slug und zwar über eine ganz besondere Ware. Seine eigene Tochter Fanny soll vermittelt werden, in gutem Zustand und bereit für die Überseefahrt. Die nichtsahnende Tochter hat indes andere Pläne, denn sie liebt den mittellosen Eduardo Milford. Von ihrer Liaison wissen allerdings nur die Bediensteten Norton und Clarina, die das Liebespaar vor dem bevorstehenden Ehegeschäft warnen. Slug reist aus dem fernen Kanada nach Europa und begutachtet Fanny, die ihm sofort gefällt. Sie selbst bittet ihn allerdings, den Vertrag aufzulösen. Eduardo droht Slug sogar mit dem Tod. Der verwirrte Kanadier stellt Mill zur Rede, der wiederum von nichts weiß und Slugs Entscheidung gegen den Vertrag nicht versteht. Die beiden reden sich nun so lange in Rage, bis einer den anderen zum Duell herausfordert. Im letzten Moment kann Slug seinen europäischen Geschäftspartner noch besänftigen und ein gutes Ende herbeiführen. Er überlässt Eduardo den Vertrag, inklusive Fanny, und macht ihn kurzerhand zum Alleinerben. Mill kann er durch die Aussicht auf den nach 9 Monaten zu erwartenden Zins in Form eines Enkelkindes beruhigen. Somit steht der Ehe zwischen Fanny und Eduardo nichts mehr im Weg. Alle singen in Einigkeit und im großen Ensemble. Für einen Einakter komponiert Rossini bereits hier ein langes und abwechslungsreiches Finale, passend zu der nur scheinbaren Einfachheit des Stoffes. Der Schlusschor besingt die glückliche Liebe. Rossini schreibt mit dem Ehevertrag eine nahezu idealtypische Farsa, sprich einaktige Opera buffa. Mit allen zugehörigen Elementen, also Figuren und Szenen aus dem bürgerlichen Alltagsleben, ein ironischer Blickwinkel, wenig Affekt, dafür mehr Berechnung in den Arien, die auch erzählen und nicht nur die emotionale Stimmung ausdrücken. Um die Handlung voranzutreiben, werden in der Farsa häufig und oft sehr überraschend Briefe verlesen. Genauso auch im Ehevertrag, etwa wenn Mill den Brief von Slug aus Kanada vorliest.
Signore, eccetera, ho risoluto di formare una compagnia matrimoniale. Qui non c'è ditta che mi convenga, perciò sul primo vascello che partirà per queste colonie speditemi una moglie delle seguenti forme e qualità.
Das Libretto zur Oper stammt von Gaetano Rossi. Der damals sehr beliebte Schriftsteller verfasst viele weitere Libretti, nicht nur für Rossini, sondern auch für Komponisten wie Johann Simon Mayr, Gaetano Donizetti oder Giacomo Meyerbeer. Für La Cambiale di Matrimonio greift Rossi auf eine Komödie von Camillo Federici aus dem Jahr 1790 zurück. Er nimmt allerdings kleine Veränderungen vor. Interessanterweise streicht er Fannys Mutter und Eduardos Onkel als Gegenspieler Mills, vor allem aus personellen Gründen. Ansonsten orientiert er sich stark am Originaltext und nutzt ebenfalls die karikierenden Masken der Commedia dell'arte. Mill kann somit als Analogie zum Typus des Pantalone, dem alten, kränklichen und geizigen Kaufmann in der italienischen Schauspieltradition verstanden werden. Und auch das Stereotyp des guten Wilden, Buon Selvaggio, findet sich im Ehevertrag wieder. Slug wird als primitiver Nordamerikaner präsentiert, der vergebliche Versuche unternimmt, sich den europäischen Manieren anzupassen. Die Lächerlichkeit seiner Person wird bei Rossi insofern entschärft, als dass Slug nun als einziger wirklicher Antipode Mills auftritt und sich zum Schluss als zivilisierte Person gegen die Zwangsheirat stellt. Tatsächlich ist das eine Tradition, die mit der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und der Bill of Rights 1776 abgeschafft wurde. Selbstbestimmung des Individuums, wie es darin heißt, gab es in Europa nur kurzweilig im Zuge der Französischen Revolution. Nach 1791 wurde das Recht auf eigene Ehepartnerwahl vorerst wieder aufgehoben. Rossinis Oper besteht aus 8 Musiknummern und einer thematisch unabhängigen Ouvertüre. Der Komponist greift hier, wie bereits erwähnt, auf ein symphonisches Werk aus Bologna zurück. Er verbindet traditionelle Elemente und Rückgriffe auf eigene Werke mit neuen Einfällen und arbeitet den mal mehr, mal weniger feinen Wortwitz aus dem Libretto in die Musik ein. Dabei verwendet er ironisch-lautmalerische Elemente, etwa im Finale, wenn Mill sich auf sein Duell vorbereitet und sich selbst Mut zuspricht, bis schließlich Slug erscheint und unter parodierten Fanfaren Al Campo zum Kampf aufruft. Gerade in der Rolle des Slug zeigt sich, wie schmal der Grat zwischen Komik und Unbeholfenheit sein kann. Es ist an der Inszenierung, die Stereotypen nicht zu holzschnittartig wirken zu lassen. Dabei lohnt es sich, auf die Kleinigkeiten zu achten, als Regisseurin wie als Zuschauer. So wird beispielsweise die gesamte Oper hindurch mit dem Wort »ma«, zu Deutsch »aber« kokettiert. Diese Art Running Gag fällt besonders in Fannys erster und einziger Unterhaltung mit Slug auf, wenn sie ihm konsequent ihre Antwort verweigert.
Ma perché ciò? Spiegatevi.
Vorrei spiegarmi, ma...
Mi spiace il matrimonio.
Mi piacerebbe, ma...
Sono io forse un demonio.
Non dico questo.
Per carità, signora, lasciamo questi ma. Per carità, signora, lasciamo. lasciamo questi ma, per carità signora, lasciamo questi ma.
Solche sprachlichen wie musikalischen Besonderheiten kommen bei der Uraufführung 1810 im Teatro San Moisè in Venedig besonders zur Geltung, was die Sängerinnen und Sänger vor besondere Herausforderungen stellt. Einige von ihnen sollen sich sogar beschwert haben, dass die Orchesterbegleitung zu stark sei, was hinsichtlich der eher kleinen Besetzung ohne die sonst bei Rossini so präsenten Trompeten und Pauken verwundert. Dennoch beginnt Rossini mit dem Ehevertrag eine recht erfolgreiche Reihe von insgesamt 5 Einaktern, die im Teatro San Moisè aufgeführt werden. Er arbeitet dabei in enormem Tempo. 1812 schreibt er 6 Opern innerhalb eines Jahres. Spätestens danach ist Rossini zu einem der beliebtesten Komponisten des Landes avanciert. Sein Fokus verschiebt sich aber nach und nach von der komischen Oper in Richtung Opera Seria. Zunächst in Neapel, dann in Frankreich versucht er sich von seinem Ruf als vornehmlicher Meister der Opera Buffa loszusagen. Und auch im Ehevertrag schwingen bereits sentimentale und moralische Elemente mit. Das Teatro San Moisè muss bezeichnenderweise nach Rossinis Abkehr im Jahr 1818 schließen, was er sehr bedauert. Dennoch blickt er nicht zurück, sondern entwickelt seinen Stil weiter. Der Ehevertrag wird zu Rossinis Lebzeiten mindestens 12 Mal an europäischen Theaterbühnen produziert und erhält für ein Erstlingswerk große Beachtung. Meist wird das Stück in Kombination mit einem anderen Werk gespielt. Bei der Uraufführung etwa zusammen mit einem Ballett von Giuseppe Farinelli. Überliefert ist außerdem eine Aufführungsreihe in Wien, gemeinsam mit dem Ballett Die Vestalin von Johann Wilhelm Reuling. In Bregenz wird die Farsa nun gemeinsam mit Giacomo Puccinis Gianni Schicchi an einem Abend gezeigt.
Motteggiatore, motteggiatore, c'è da fare una beffa nuova e rara, e Gianni Schicchi che la prepara.
Die ebenfalls einaktige Oper ist Teil des Trittico, auf Deutsch das Triptychon, in dem Puccini ein tragisches Stück, Il Tabarro, ein sentimentales, Suor Angelica, und ein heiteres Stück, Gianni Schicchi, vereinen wollte. Il Trittico kam am 14. Dezember 1918 an der Metropolitan Opera in New York zur Uraufführung, also rund 100 Jahre nach dem Ehevertrag. Dabei war der heitere Gianni Schicchi von Anfang an das populärste der 3 Werke, mit dem Ergebnis, dass Il Trittico als Ganzes recht selten aufgeführt wird, Gianni Schicchi hingegen oft auf den Spielplänen der Opernhäuser steht. So auch bei uns, wo das Stück mit Rossinis Einakter kombiniert wird. Seinen Ursprung hat die Handlung von Gianni Schicchi in einer Passage aus Dante Alighieris Göttlicher Komödie, genauer gesagt im 30. Gesang des Inferno. In diesem trifft Dante, der die Hölle durchwandert, auf HochstaplerInnen und BetrügerInnen. Eine der Personen, die ihm hier begegnen, ist der Florentiner Gianni Schicchi, dessen göttliche Strafe die Tollwut ist und der auf ewig dazu verdammt ist, in wilder Raserei alle anzufallen und zu beißen, die ihm in die Quere kommen. Der Grund für Gianni Schicchis Verdammung wird bei Dante lediglich in 3 kurzen Versen angedeutet, hat aber angeblich einen wahren Kern. Gianni Schicchi lebte wohl tatsächlich im Mittelalter in Florenz. Angeblich gab er sich nach dessen Ableben als der reiche Händler Buoso Donati aus, um dessen Testament zugunsten eines Freundes und sich selbst zu fälschen. Neben Dantes Erwähnung gibt es auch einige historische Dokumente, die dieses Ereignis belegen. Als Librettist für Gianni Schicchi fungierte der Theaterautor und Regisseur Gioacchino Forzano, der auch schon für Suor Angelica das Libretto geschrieben hatte und den Gianni Schicchi-Stoff vorschlug. Um aus der kleinen Episode aus der Göttlichen Komödie ein ganzes Textbuch zu gewinnen, bediente sich Forzano verschiedener Kommentare zu Dantes Werk. Die Zusammenarbeit mit ihm funktionierte reibungslos und Puccini vertonte seine Texte, sehr ungewöhnlich für ihn, mit nur wenigen Kritikpunkten und Änderungen, beinahe 1:1. Damit ist Forzano wohl der einzige seiner Librettisten, mit dem Puccini kaum Probleme hatte. Wie die von Dante geschilderte Episode um Gianni Schicchi spielt auch Puccinis Oper in Italien, in Florenz und eigentlich im späten Mittelalter. Und so wimmelt das Libretto von Referenzen und Anspielungen auf Handlungsort und Zeit. Zahlreiche Wahrzeichen werden genannt, ebenso wie historische Persönlichkeiten oder Ereignisse. Am prominentesten ist die Erwähnung des Ponte Vecchio, der alten Brücke über den Fluss Arno, die auch im Bühnenbild hier bei uns in Bregenz präsent sein wird. Das Originalbühnenbild von 1918 war passend zur Handlung historistisch mittelalterlich gestaltet und gefiel Puccini sehr, der in einem Brief an seinen Verleger Tito Ricordi schrieb:
Das Modell für Schicchi finde ich wunderschön. Es ist wirklich 13. Jahrhundert.
Aber was passiert in Puccinis und Forzanos Gianni's Kiki eigentlich genau? Die Oper beginnt mit einem zackigen, instrumentalen Vorspiel, in dem das kurze Kernmotiv vorgestellt wird, das in verschiedenen Variationen die ganze Oper durchzieht. Dann setzt auch schon die Handlung ein. Borso Donati ist soeben gestorben. Die Verwandten sind bei ihm zu Hause versammelt und verleihen lautstark ihrer vermeintlichen Trauer Ausdruck. Hier werden, ähnlich wie im Ehevertrag, lautmalerische Elemente parodistisch eingesetzt. Das Orchester nimmt die falschen Schluchzer der Verwandten vorweg. Die heuchlerischen Schmerzbekundungen der Familie gipfeln in dem Versuch, sich darin zu überbieten, wer von ihnen am längsten um den Verstorbenen weinen wird.
Tagelang? Was? Tagelang? Monatelang? Jahrelang? Das ganze Leben lang?
Diese Selbstinszenierung der Verwandten wird dadurch gestört, dass einer von ihnen das Gerücht verkündet, Borso Donati hätte sein ganzes Vermögen an ein Mönchskloster vermacht. Niemand denkt mehr daran, traurig zu sein. Es beginnt eine panische Suche nach dem Testament, das der junge Rinuccio schließlich findet. Er rückt es aber nur unter der Bedingung heraus, dass er, sollte er etwas erben, Lauretta, die Tochter Gianni's Kikis, heiraten darf. Das Testament wird geöffnet und alle erleben eine böse Überraschung. Die Gerüchte sind wahr. Das komplette Vermögen Borsos soll an die Mönche gehen. Der verzweifelte Rinuccio schlägt vor, Gianni's Kiki um Hilfe zu bitten. Dieser kommt, liest sich das Testament durch und hat eine Idee. Da man in der Stadt noch nicht weiß, dass Borso tot ist, will Kiki sich selbst als dieser ausgeben und das Testament im Sinne der Verwandten neu aufsetzen. Es wird nach dem Notar geschickt, um den Plan in die Tat umzusetzen. Der verkleidete Kiki spielt seine Rolle vorzüglich und teilt Bargeld und Landgüter gleichmäßig unter den Verwandten auf. Die besten Stücke jedoch vermacht er eins ums andere einem angeblich guten Freund Borsos. Nämlich sich selbst. Um sich nicht als Komplizinnen bei der Testamentfälschung zu verraten, können die vor unterdrückter Wut schäumenden Verwandten nichts dagegen tun und müssen gedemütigt das Haus verlassen. In diesem Schluss wird auch die gesellschaftliche Komponente der Oper deutlich, die Gegenüberstellung der alteingesessenen Leute aus der Stadt mit der Gente Nuova, den neuen, zugezogenen Menschen. In ihrer Überheblichkeit und mit ihren festgefahrenen Ansichten sind die Donatis Gianni's Kiki nicht gewachsen, der sich mittels seiner Schlauheit einen Vorteil gegenüber der Familie erkämpft, die er am Ende aus dem Haus jagen kann, das jetzt ihm gehört. Und das Erbe eröffnet Möglichkeiten, und so werden auch die ständischen Unterschiede, die der Hochzeit Laurettas mit Rinuccio im Weg stehen, ähnlich wie im Ehevertrag, mit dem neu gewonnenen Vermögen überbrückt, und das Liebespaar ist glücklich vereint. Kiki freut sich und wendet sich, nicht singend, sondern über die Schlusstakte der Oper sprechend, ans Publikum. Augenzwinkernd verweist er auf den Ursprung der Handlung bei Dante, wobei die Sympathien hier ganz klar auf seiner Seite liegen.
Con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante!
Mit Gianni's Kiki begab sich Puccini zum einzigen Mal auf das Terrain der komischen Oper und griff dabei, wie auch Rossini, auf die Komödientradition der Commedia dell'arte zurück. Die Charaktere der Oper sind Typen, denen eine tiefere Psychologisierung weitgehend fehlt. Auffällig ist jedoch, dass Gianni's Kiki im Vergleich zum Ehevertrag nicht so sehr von gutmütigem Schalk, verspielter Musik und absurder Situationskomik, sondern eher von beißendem, sarkastisch kommentierendem Spott getragen wird. Einen großen Anteil daran hat das Libretto, die Sprache, die der aus der florentinischen Provinz stammende Forzano mühelos mit dialektalen Ausdrücken anreicherte und mit Anklängen an Dantes Verse schmückte, ist lebendig und biegsam. Die Verwandten wiederholen sich echohaft in ihren Ausrufen, überbieten sich und stacheln sich an. In zahlreichen Spielanweisungen werden die überzeichneten Vorgänge der Oper von Forzano akribisch skizziert und die grotesken Figuren in genauestens beschriebenen Gesten und Bewegungen charakterisiert. Beispielsweise wird gleich zu Beginn das Schluchzen der Verwandten als künstlich mit der Gurgel hervorgebracht beschrieben. In der Musik stehen die mitunter chaotisch-turbulenten Ensemblenummern der Familie, Skikis Eigenwilligkeit und schonungslos ehrlicher Klarheit gegenüber. Das Liebespaar Lauretta Rinuccio fällt ganz aus dem Rahmen. Mit ihm werden augenzwinkernd vokalstilistische Konventionen des 19. Jahrhunderts aufgegriffen. So auch in der berühmtesten Arie der Oper, dem einfach gehaltenen O mio bambino caro, Laurettas. Aber gerade diese Stilbrüche tragen entscheidend zur Komik bei. Gianni Schicchi lebt vom rasanten Wechsel der Dynamik, auch im szenischen Aufbau. Die geheuchelte Trauer vom Anfang schlägt innerhalb weniger Augenblicke um in Gier. Im einen Moment wird die harmonische Familiengemeinschaft beschworen, im nächsten über die Erbverteilung gezankt. Wollen die Verwandten erst nichts von Schicchi wissen, besingen sie ihn gleich darauf als ihren Retter, zu ironisch süßen Triangel- und Harfenklängen. Dieses Spiel mit Kontrasten findet seinen Höhepunkt in der Notarszene, in der die Verwandten zuerst selbstzufrieden die kluge Erbverteilung loben und dann, sobald Schicchi schamlos die besten Stücke sich selbst vermacht, unterschwellig zu brodeln beginnen.
Al mio caro defunto affezionato amico Gianni Schicchi.
Bei Gianni Schicchi muss das Timing stimmen und neben den ausgeschriebenen Gesangslinien gibt es eine Vielzahl spontaner Ausrufe und Reaktionen, die sich zum Gesang dazugesellen sollten, etwa wenn das Testament gelesen wird. Eine stumme Szene, in der sich die Realisierung der Donatis, dass sie nichts erben werden, beim lautlosen Lesen des Textes nach und nach Bahn bricht. Diese Realisierung wird nur übers Orchester und über die stimmlichen und körperlichen Reaktionen der DarstellerInnen erzählt. Damit Komödie in der Oper wirklich funktioniert, müssen also Text, Musik und schauspielerische Ebene perfekt ineinander greifen. In der Tradition der Opera Buffa ist das bereits angelegt. Sie lebt überwiegend von Ereignissen, die nicht im Text geschrieben stehen. Kostüme, Mimik, Gestik. Alles soll möglichst fein aufeinander abgestimmt sein. Sowohl bei Gianni Schicchi als auch im Ehevertrag kommt es genau darauf an.
Wie Regisseurin Brigitte Fassbender mit diesen Eigenheiten umgeht, sehen Sie ab 12. August am Doppelabend der Ehevertrag Gianni Schicchi im Theater am Kornmarkt. Karten finden Sie unter www.bregenzerfestspiele.com.